Der eine ist 40, Journalist, liebt Godzilla, der andere ist 20, Filmstudent und liebt Peter Jackson. Welches Doppel könnte es sein? Es ist natürlich mal gucken, das Filmdoppel an diesem wunderschönen Donnerstag mit mir. Ich bin Ralf Döbele und wie immer mit.
Mit Fabian Kurz. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Doppel. Dazu muss ich sagen, ich bin, ja, wie sagt man so schön, ich bin in einer sehr misslichen Lage, weil ich hier meinen Wettverlust sozusagen ausbaden muss. Denn ihr erinnert euch, wer es gehört hat, in der Folge, die wir zum Auftakt der Europameisterschaft gemacht haben dieses Jahr, hatten wir gewettet, dass Frankreich Europameister wird. Oder
Ganz
ich hatte das gesagt, ich hatte es vorausgesagt. Doch Frankreich ist
genau.
kläglich gegen die Schweiz im Elfmeterschießen rausgeflogen. Und deswegen die Wette war, Ralf darf euch und auch mir einen Godzilla-Film zeigen. Und dann hatten wir gedacht, gut, mit was kombiniert man das jetzt? Und da ja die Kinos auf sind
Sie
wieder
sind
und
wieder auf, es ist grandios.
wieder dolle Halligalli ist, wie man so schön sagt, hatte ich dann den Gedanken, warum eigentlich nicht Godzilla vs. King Kong wörtlich nehmen und den King Kong-Film, den ich. Also ich bin ja Liebhaber von Peter Jackson, also ich verehre seine Filme sehr. Und hatte dann gedacht, ja Mensch, der hat einen King Kong-Film gemacht, das wäre doch was.
Ja, und ich war tatsächlich jetzt zum ersten Mal seit Monaten wieder im Kino und es war eigentlich in einem relativ kleinen Schuhschachtelsaal im Cinemax und trotzdem, es hat so riesig viel Spaß gemacht und mein erster Film war tatsächlich Godzilla gegen King Kong. Wobei ich sagen muss, ja, ich bin ein großer Godzilla-Fan, aber ich bin tatsächlich auch nicht damit aufgewachsen. Also ich kann mich erinnern, wie diese Filme bei uns im Nachmittagsprogramm liefen im Kabelfernsehen und so, aber irgendwie war das nie mein Ding. Und dann bin ich irgendwie doch auf den Geschmack gekommen. Also ich habe zuerst den allerersten Godzilla-Film gesehen von 1954 und habe dann gesehen, dass es von der amerikanischen Criterion Collection eine Blu-ray-Sammlung mit sehr hochwertig aufbereiteten, meistens arthausigen Filmen, dass es da ein komplettes Set der Godzilla-Filme von 54 bis Mitte der 70er Jahre gibt. 15 Filme, grandioses Set. Und wie man das so schön macht, ich habe es mir zu Weihnachten schenken lassen und habe mich dann diesen Winter komplett auffressen lassen von Godzilla und Mothra und Mechagodzilla und King Ghidorah und jetzt sind wir hier. Und ironischerweise ist Frankreich durch die Schweiz rausgekickt worden, das Land, in dem ich 6 Jahre lang sehr happy studiert habe.
Dann ist es wohl ein Omen gewesen, das ich wohl hätte berücksichtigen sollen, als die beiden aufeinander getroffen sind. Ich hätte es ahnen können. Ich hätte es ahnen können, dass dein Glück wohlgesonnener ist als mein Glück. Deswegen sitze ich hier und darf mit dir diese beiden Filme besprechen. Ich bin überhaupt kein Experte, was diese Godzilla-Filme angeht. Ich finde es beachtlich, dass du 15 Filme dir über den Winter hereingepfiffen hast und gesagt hast, dem widme ich mich, weil ich kenne diese Ausschnitte von diesem Viech, was dann irgendwie durch diese ganzen Pappmaché-Dinger rumrennt und alles zerstört. Und da muss ich immer sagen, da, ja, so doll reicht dann auch diese Filmliebhaberei bei mir doch nicht aus, zu sagen, okay, das gucke ich mir jetzt sehr gerne an. Ich habe auch zum Beispiel auch den Original King Kong-Film nicht gesehen, dieser King Kong und die weiße Frau von Marion C. Cooper. Und noch jemand anderem, ich weiß noch gar nicht wer, die den Film in den 30ern
Ja,
gemacht
genau.
haben. Und das war mit der erste Film, der diese Spezialeffektwelle dann aufgetreten hat, die auch im tschechischen Kino, muss ich sagen, mit Karel Zeman, ich glaube Karel Zeman, auch beachtliche Spuren hinterlassen hat. Und großer Fan dieses Films aber ist der Regisseur Peter Jackson. Und Peter Jackson, wie ich in einer Folge auch, glaube ich, schon mal gesagt hatte, war ja eigentlich Horrorregisseur in Neuseeland in den, also Anfang, nee, Ende 80er, Anfang 90er hat er losgelegt, seine ziemlich, ja, Fun-Splatter heißt das Genre. Also wir haben mit sehr skurrilem schwarzen Pythonesken Humor, Gewaltdarstellungen gezeigt bekommen von Peter Jackson. Und das ist sehr interessant, weil wenn man sich diese Filme von ihm anguckt, seine Frühwerke, erkennt man doch recht viele inszenatorische Mittel, die er dann auch in Herr der Ringe
Ja, das ist
anwendet.
natürlich super
Das
cool.
eine Filmreihe, die ich schon oft gesagt habe, dass ich die sehr, 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 sehr schätze und dadurch auch Peter Jackson sehr schätze und hatte mir dann im Zuge dessen gesagt, okay, er hat einen King Kong-Film gemacht, den muss ich mir auch angucken und das ist auch echt eine Herzensangelegenheit gewesen. Also es gab Überlegungen von Peter Jackson, King Kong auch vor Herr der Ringe zu machen, aber wie es so ist, das Leben spielt, wie es spielt. Und deswegen konnte er aber natürlich mit ziemlich viel Rückenwind vom Studio, weil er hatte halt 17 Oscars auf seiner Seite und ziemlich viel Geld, weswegen er gesagt hat, er macht diesen King Kong Film, den hat er im Jahr 2005 rausgebracht. Das war eine Koproduktion mit den USA. Der Film spielt auch dann überwiegend in den USA und wurde auch dort gedreht. Die Studioaufnahmen hingegen in Neuseeland. In den Studios mit der eigenen visuellen Produktionsfirma Weta Digital, die man auch heute noch in Neuseeland besuchen darf. Und wir haben im Grunde erstmal zum Cast auch ein Aufgebot der Zeit, was ziemlich interessant ist. Also wir haben Naomi Watts, wir haben Adrian Brody, Thomas Kretschmann, ein deutscher Schauspieler, der, nachdem er gemeinsam mit Adrian Brody im Pianisten agiert hat, eine ziemliche Hollywood-Karriere hingelegt hat. Wir haben den Komiker Jack Black und den Sohn von Tom Hanks, Colin Hanks, der hier Rollen spielt. Und im Grunde ist es, wie ich finde, ein Werk, was sehr interessant ist, weil es das Vorgeplänkel, was Peter Jackson quasi mit dem Herrn der Ringe losgetreten hat, so ein bisschen versucht fortzuführen, auch was technische Mittel angeht. Und natürlich die Frage, worum geht's eigentlich in King Kong? Und King Kong lässt sich von einer Handlungsstruktur eigentlich so in drei Teile gliedern. Wir haben zwei Teile, die in New York spielen, der Anfang und das Ende. Und wir haben einen Mittelteil, der auf der berühmt-berüchtigten Insel Skull Island spielt. Und der Anfang oder warum die Handlung ihren Lauf nimmt, ist, dass der angehende Filmregisseur, beziehungsweise oder eigentlich schon etablierte Filmregisseur, jedoch bald im Ruin stehende Filmregisseur, genau, Carl Denham, sozusagen sein Filmprojekt nicht durchbringen kann und ziemlich kurz davor steht, dass die Produzenten ihm alles kürzen und er händeringend versucht, dieses Projekt irgendwie noch zu retten. Und dafür holt er sich eine Theaterschauspielerin, Anne Darrow, an Bord. An Bord ist da ein gutes Wort, weil wir auf ein Schiff kommen, das bisher unentdeckte Gewässer sich bewegt. Auf diesem Schiff haben wir die ganze Filmcrew, unter anderem auch den Drehbuchautoren Jack Driscoll, der mit Anne Darrow, die von Naomi Watts gespielt wird, Jack Driscoll von Adrian Brody, mit der wir eine an sich anbahnende Liebesbeziehung haben und wir haben sozusagen auf dieser ganzen Fahrt erstmal eine Filmproduktion sehr kleinen Ausmaßes, wie es damals aber in den 30ern vermutlich auch ziemlich üblich war, dass man da auch nicht so große Technik hatte und dieses Schiff nach langem Schippern auf den Ozean, auf den Weltmeeren kommt dann zum Ziel, was sich Carl Denham gesetzt hat und zwar zur Insel Skull Island. Und Skull Island ist eine Insel, die die Evolution der Erde nicht mitgemacht hat, denn auf ihr leben unter anderem Eingeborene auf der einen Seite, die sich aber durch einen großen Schutzwall vor den Urwaldtieren, also da ist ein großer Urwald, schützen, denn dort leben, wie gesagt, urzeitliche Tiere. Wir haben Dinosaurier, Tatsache, die da noch leben und aber auch überdimensional große Geschöpfe, die wir auch hier kennen. Wir haben Insekten und die halt überdimensional groß sind, die werden dargestellt. Und wir haben den großen Silberrücken-Gorilla King Kong, der sozusagen brusttrommelnd diesen Dschungel sozusagen beherrscht. Deswegen auch King Kong, weil er der König dieses Dschungels ist. Und diese Eingeborenen sind natürlich erstmal drauf und dran, plötzlich aufkommenden weißen Kolonialisten, möchte ich schon fast sagen, in Schach zu halten. Und sie nehmen Anne gefangen und möchten Anne sozusagen in einem Riesenritual King Kong opfern. Und King Kong schnappt sich auch gleich Anne und geht mit ihr eine Reise durch Skull Island und beschützt sie vor vielen Gefahren. Und es bahnt sich in gewissermaßen eine Beziehung zwischen diesem großen Tier und dieser weißen Frau, denn es basiert auf dem Film, wie ich gesagt hatte, King Kong und die weiße Frau, bahnt sich eine Beziehung an und währenddessen haben wir zwischengeschnitten eigentlich im Grunde so eine Jurassic Park Abenteuergeschichte, die Carl Denham gemeinsam mit Jack Driscoll erlebt. Im Grunde eigentlich nur, dass sich je nach Etappe die Gesellschaft mehr und mehr dezimiert. Und zum Ende hin schaffen sie es dann aber doch, King Kong gefangen zu nehmen. Und Carl Denham hat da schon gesagt, okay, den Film, den ich machen wollte, den lasse ich mal beiseite, denn ich kann mit diesem Riesenviech in New York natürlich als Attraktion, als achtes Weltwunder viel mehr Geld verdienen. Und so kommt er dann zurück nach Amerika. Und Anne und Jack sind quasi ziemlich außen vor, haben nicht wirklich Karriere gemacht, dadurch, dass dieser Film ja auch nichts bedeutet hat, und haben sich auch dagegen gestellt, King Kong auszustellen. Und Carl Denham jedoch verdient gerade Unsummen an Geld, weil er dieses achte Weltwunder, diesen Riesenaffen, ausstellt. Und bei der Premiere jedoch kommt es dazu, als King Kong eine andere weiße Frau vorgestellt wird, mit der er dann irgendwie schauspielern soll und drumherum. Also es wurden diese Szenen auf Skull Island nachgestellt im Theater. Flippt dieser Affe komplett aus, weil es nicht die wahre Anne ist, in die er sich ja, sag ich jetzt mal, sogar verliebt hat, dieses Tier. Und dann haben wir diesen, wie man ihn kennt, diesen berühmten Showdown in New York, wie der Affe aufs Empire State Building rennt und brusttrommelnd über New York steht und im Morgengrauen dann jedoch besiegt wird auch von den Menschen. Und abschließend der Film mit den, wie ich finde, sehr treffenden Worten: It was beauty that killed the beast. Und damit habe ich jetzt eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung gegeben, hoffentlich von diesem jedoch in seiner Kinofassung 187 Minuten dauernden Film. Also ein ganzer Peter Jackson, würde ich sagen, nach seinem Herrn der Ringe. In der Extended Version noch 13 Minuten länger, da kommt der Film auf stolze 200 Minuten. Wir haben uns die Kinoversion hierfür angeguckt.
Und ich möchte noch hinzufügen, dass Leute, die sich jetzt vielleicht auch für den aktuellen Monster-Showdown im Kino interessieren, Godzilla gegen Kong, man muss auch sagen, also dieser Kong in dem neuen Film hat mit Peter Jacksons King Kong nichts zu tun. Also die Reihe wurde quasi neu gestartet in den 2010er Jahren. Es wurde ein separates Monsterverse geschaffen mit King Kong und Godzilla. Und das heißt, der Film, an den Godzilla vs. King Kong anknüpft, ist tatsächlich Kong Skull Island. Also ein ganz anderer Film. Das heißt, Peter Jacksons King Kong steht eigenständig, auch als Zeitreise in die 20er Jahre, unabhängig von diesen seriellen Kinobestrebungen, die im Moment stattfinden. Und ich kannte den schon und ich hatte das Glück, tatsächlich im Kino auch mal den Originalfilm aus den 30ern zu gucken, was sehr, sehr interessant war, alleine wegen der Spezialeffekte. Und trotzdem muss ich sagen, und ich bin mir nicht mal ganz sicher, warum, hat King Kong nie so mein Herz erobert, wie das jetzt Godzilla auch relativ für mich überraschend geschafft hat in den letzten Monaten. Und jetzt beim zweiten Anschauen muss ich auch sagen, ich bin wirklich so in der Mitte gespalten mit diesem Film, weil es gab wirklich eine ganze Reihe von Szenen, die fand ich so wunderschön, dass sie mir echt fast schon die Tränen in die Augen getrieben haben, die mich wahnsinnig bewegt haben. Auch Naomi Watts als Schauspielerin, die ich aus Mulholland Drive und auch aus der dritten Staffel von Twin Peaks kenne und liebe und so. Also sie fand ich mega toll. Aber gleichzeitig gab es dann auch wieder zur anderen Hälfte Sachen, die ich extrem anstrengend fand, um es noch milde auszudrücken.
Ich glaube, dass Peter Jackson hiermit seinen Herzenswunsch sehr, sehr genau genommen hat, glaube ich. Also es ist tatsächlich ein Film, wo ich auch manchmal gedacht habe, okay, da will er vielleicht doch zu viel, aber ich finde es interessant, weil ich habe leider, wie gesagt, diesen alten King Kong-Film nicht sehen können. Und ich glaube, wenn man den, also man muss da bestimmt eine gewisse Liebe eh schon haben für diese Spezialeffekte. Und Peter Jackson selber ja jemand, der eigentlich ursprünglich Tatsache Spezialeffektkünstler werden wollte, weil er sich auch in den Ray Harryhausen, ein sehr großer Kopf der Spezialeffekte im Kino, also dessen Filme sehr mochte und sich dessen angenommen hatte, versucht Peter Jackson, wie man hier sieht, ganz klar eine, wie du schon schön gesagt hast, eine Zeitreise in diese Zeit auch machen zu wollen, indem er diesen Filmregisseur hat, der von Jack Black gespielt wird. Und ich glaube, auch genau da haben wir den Punkt. Also so gerne man Jack Black irgendwie hat, ich finde ihn in diesem Film es ist ja sehr schwierig, weil es ist ein Humor, der hier transportiert wird, der an der zum einen, wie ich finde, dann doch dem Film irgendwo seine Länge gibt und zum anderen den Film sich selbst dann doch irgendwie auf die Schippe nehmen lässt. Und das finde ich schade, weil, wie du schon sagst, es gibt unglaublich schöne emotionale Momente, die Peter Jackson hier schafft, zwischen King Kong und Anne Darrow. Aber all diese anderen Szenen, die profitieren dann, die wir auf Sky Island haben, diese Szene mit den ganzen Insekten und so, das profitiert von diesen unglaublich tollen Spezialeffekten und von mir aus auch vom Schauspiel von Adrian Brody, der, wie ich finde, seine Figur noch am besten irgendwie Ausdruck verleiht und der Tiefe gibt. Aber all das drumherum, was Jack Black verkörpert und diese Versessenheit, die er hat, die kaufe ich ihm nicht wirklich ab als Filmregisseur.
Ja, ich muss auch sagen, das war für mich tatsächlich auch so ein Stolperstein und ich muss sagen, er hat Carl Denham einfach auf eine Art und Weise gespielt, jetzt mal übertrieben gesagt, das Einzige, was noch gefehlt hätte, ist, dass er dasteht und mit seinem nicht vorhandenen Schnurrbart zwirbelt, während er böse Pläne schmiedet oder so. Also ich fand es doch auch sehr aufgesetzt und ich mag Jack Black auch in anderen Filmen tatsächlich. Aber hier hat das einfach nicht zusammengepasst. Also es kam einem fast so vor, als wäre er in einem anderen Film als der Rest der Besetzung. Also er war immer so diese, wie sagt man im Englischen, sore thumb, also der wunde Daumen, der herausragt und einen irgendwie stört in dem Ganzen. Und das ist so. Und Spezialeffekte, technisch ist dieser Film grandios. Und ich finde auch 15 Jahre später oder mehr als 15 Jahre später halten die auch wahnsinnig gut Schritt. Also auch King Kong hat ein wahnsinnig ausdrucksstarkes Gesicht. Und diese Beziehung, die zwischen ihm und Anne Darrow geschaffen wird, übertrifft alles auf dieser Ebene, was man in den Vorgänger, oder in dem ersten Film zumindest, den aus den 70ern habe ich nicht gesehen, was man aus diesem ersten Film kennt, was natürlich notwendigerweise damals sehr holzschnittmäßig war. Und es gibt auch andere Leute in der Besetzung, also auch Jamie Bell als Matrose Jimmy bei seinem ersten großen Abenteuer oder vor allem auch Adrian Brody hat mich wahnsinnig, ich sage jetzt wirklich mal überrascht, weil ich kenne tatsächlich nicht so viele Filme mit ihm. Also seine Chemie mit Naomi Watts und das alles, also mit denen hat man auch sehr gerne mitgefiebert. Ich fand dann eben nur diese Action-Barrage, durch die sie da durchgeboxt wurden auf der Insel, das war mir ehrlich gesagt alles zu lang. Und ich frage mich auch, ob das vielleicht einfach nur daran liegt, dass ich eben, gerade auch diese Godzilla-Filme, die sind alle so 90 Minuten, die alten asiatischen. Und hier ist es halt schon wieder das riesige Epos. Und ich denke, jede einzelne dieser Konfrontationen, der Kampf auch gegen die Dinosaurier und so, das ist alles gut gemacht. Und mir hätte das alles besser gefallen, wenn jeder einzelne dieser Actionpunkte nur halb so lang gewesen wäre.
Ja, also ich muss dir zustimmen, weil ich finde, ein großes Manko auch an seiner späteren Hobbit-Trilogie bei Peter Jackson ist Tatsache, dass es drei Filme sind aus einem ziemlich, wie ich finde, ziemlich schmalen Buch. Und ich glaube da, also es ist so ein bisschen auch irgendwo die Schuld, glaube ich, die man ihm aber auch auflegt, dass jeder Film, man sagt ja immer, das dauert so lang wie alle Filme Herr der Ringe oder so. Also diese Länge von Peter Jackson Filmen ist, also da, dass diese Filme unglaublich üppig sind, auch in ihrer Ausstattung, ist ja für diesen Regisseur bekannt. Und das muss ich aber sagen, da stimme ich dir zu, also dieser Film hätte durchaus knapper ausfallen können, eben dann bei solchen exotischen oder Action-Szenen, die er uns auf Sky Island gibt, weil die im Grunde nur dazu beitragen, dass wir irgendwelche Tode von irgendwelchen Leuten haben, die uns eigentlich gar nicht mal so ans Herz gewachsen sind, die dann so ein bisschen überpathetisch, also episch und pathetisch, ja, dargestellt werden, um uns so ein bisschen Gänsehaut abzulocken, was ich schade finde, weil wir auf der anderen Seite diese Szenen haben mit King Kong und Anne, die unglaublich schön sind, die unglaublich Charaktertiefe zeigen, die diesem Affen, gespielt im Motion-Capture-Verfahren von Andy Serkis. Das muss man auch mal sagen. Andy Serkis ist ja durch die Verkörperung des Gollums, Genitiv S. im Herrn der Ringe sozusagen zum Paten des Motion Capture aufgestiegen. Und das hat er natürlich gemeinsam mit Peter Jackson dann auch bei King Kong weitergeführt. Also die ganze Mimik, die wir haben, wurde von Andy Serkis gespielt und dann per Motion Capture Verfahren und digitalem Animationstechnik auf diesen Affen transportiert. Aber wir haben hier Tatsache einen Mensch, der sozusagen diesem Tier Tatsache die Menschlichkeit gibt, die es braucht. Und das ist, finde ich, eine Leistung von Andy Serkis, die ich unglaublich finde.
Absolut.
Dieser Mann hat, wenn man sich Behind-the-Scenes-Material anguckt, empfehle ich übrigens immer bei Peter Jackson-Filmen, weil die meist sehr lustig sind und wirklich auch gerade für Filmstudenten oder für auch FilmemacherInnen sehr, sehr interessant sind, wenn man dort viel, viel lernen kann. Ich hatte viel Spaß beim Bonusmaterial von vom Herrn der Ringe. Und auch hier hat man einen Andy Serkis, der wirklich sich da richtig reinkniet in eine Performance, die ihm selbst ziemlich wenig gibt, weil er hat ja sozusagen, er selbst als Person ist, hat wenig Screentime. Wobei hier bei King Kong spielt er noch eine zweite Rolle, und zwar den von Würmern, von überdimensionalen Würmern aufgefressenen Schiffsmat Lumpy, ein sehr tragischer Tod.
Etwas.
Aber im Gedächtnis bleibt natürlich seine Rolle als Kong, und diese Beziehung gemeinsam mit Anne ist, finde ich, wunderbar.
Es ist wundervoll. Es ist auch dieser King Kong ist so ausdrucksstark. Also man, ja. Dieses Verfahren, und ich kann nicht sagen, wie das funktioniert, dieses Verfahren hier in der Art und Weise eingesetzt zu haben, hat sich sowas von ausgezahlt, weil diese Beziehung zwischen den beiden gibt dem Film wirklich sein Herz. Hätten wir das nicht, müsste mein Gesamturteil sehr viel vernichtender ausfallen.
Ja, also was man diesem Film zugute halten muss, ist Tatsache seine Ausstattung. Also dieser Film
absolut.
Ist unglaublich gut in Szene gesetzt. Er hat ein tolles Szenenbild, er hat tolle Kostüme,
alleine
tolle Spezialeffekte.
Times Square, den wuseligen Times Square in den 20er Jahren zu sehen, den 30er Jahren, pardon, zu sehen, im letzten Drittel des Films, kurz vor der Theatervorstellung, vor der Vorführung von King Kong, dieser wirklich primitiven und tragischen Freakshow-Darstellung, muss man schon sagen, das ist einfach eine Augenweide, und das könnte ich mir auch 10 Minuten in Dauerschleife angucken oder so. Das ist wirklich richtig beeindruckend.
Ja, weil ich glaube, damit trifft er auch dieses Ambiente dieser Zeit. Und das, er schafft sehr gut auch diese Art von, wie damals dieses Filmemachen gerade angefangen hat. Die Art von, von Varieté, die es ja dann da noch gibt. Ist, ja, also ich finde, also das trifft Peter Jackson sehr gut. Und auch Skull Island mit seinen Monstern und all dem ist unglaublich schön in Szene gesetzt und unglaublich interessant.
Ja, auch diese Wahn als dieses Ritual losgeht, wo die eingeborenen Andarrow King Kong opfern wollen, dieser riesige Wall mit diesen riesigen Feuerfällen, könnte man schon sagen, ja. die Wände herunterströmen. Das ist auch absolut atemberaubend.
Majestätisch,
ja, unbedingt.
Und du hast vollkommen recht, dem entgegen steht dann so ein bisschen dieser Jack Black-artige Humor, der aber auch so ein bisschen von dieser Figur des Bruce Baxter, der von Kyle Chandler gespielt wird, ein Schauspieler, sehr arroganter Schauspieler, der ebenfalls auf diesem Schiff agiert. Also diese ganze Filmcrew, die sich halt dezimiert nach und nach, ist dann Tatsache so ein bisschen der Dorn im Auge dieses Films, weil es dann Tatsache die Handlung in die Länge zieht und nicht sonderlich voranbringt. Das finde ich schade. Also wir hätten vielleicht, ich hätte mir was anderes gewünscht, etwas Ernsthafteres, was auch Carl Denham auf diese Insel treibt. Also er hat diese Karte bekommen und eine neue Insel, die möchte er entdecken, aber warum zum Teufel muss er da einen Film drauf drehen? Also das verstehe ich nicht.
Ja.
Und also das sind ein paar Punkte, wo dieser Film noch hadert. Aber wer schönes Kino mag, wer innovatives Kino mag, wer einfach sich in 3 Stunden hineinfallen lassen möchte in schöne Ausstattung und actiongeladenem Kino, was es dann ja doch ist an irgendeiner Stelle,
auf jeden Fall.
Der kommt da auf seine Kosten. Und ich finde, trotzdem haben wir gute Schauspieler. Wir haben eine Story, die uns gut erzählt wird von Peter Jackson. Das Drehbuch wieder auch von geschrieben, gemeinsam mit seiner Frau und mit Philippa Boyens, die dieses Dreiergespann hat auch die Herr-der-Ringe-Filme gemacht. Also im Grunde haben wir das ganze Team drumherum, ist eigentlich genau das, was wir auch im Herrn der Ringe hatten. Außer die Musik, die wurde hier von James Newton Howard komponiert, weil es mit dem Komponisten Howard Shaw, der Herr der Ringe gemacht hat, zu kreativen Differenzen kam,
wie man so schön sagt. Die berühmten kreativen Differenzen.
Aber das heißt nicht, dass Howard Shaw und Peter Jackson sich zerstritten hatten. Howard Shaw war beim Hobbit wieder mit dabei und wir sehen Howard Shaw als Konzertdirigenten bei eben der Varieté.
Oh, wow. Okay, das wusste ich auch nicht. Das ist ja cool.
Mit King Kong. Also sie haben sich sozusagen einvernehmlich mit von diesem Projekt getrennt, aber die Kamera von Andrew Lesney und der und die, ich muss sagen, die Ausstattung, also allein das, es ist wunderbar. Was man bei King Kong sehen kann, ist, wir haben ja beim Herrn der Ringe dieses, ja, noch auf Filmmaterial körnige gefilmte und der Hobbit ist ja sehr digital gedreht und das sieht man auch. Und King Kong ist, wie ich finde, das, was dazwischen steht. Also wenn man King Kong kann Tatsache das sein, was von Herr der Ringe, Peter Jackson, den Weg bereitet hat zum Hobbit und leider natürlich dann so ein bisschen, ja, eine Abwertung, weil es zu technisch wird. Also gerade beim Hobbit und auch hier beim King Kong gibt es Momente, wo ich mir manchmal gewünscht hätte, oh, jetzt hätte es doch nochmal ein Stop-Motion gebraucht oder doch vielleicht nochmal Practical Effects und nicht so viel CGI, obwohl Peter Jackson ja sehr, sehr diese praktischen Effekte und physischen Effekte sehr liebt. Das hat er mit Herr der Ringe bewiesen und auch mit seinen Frühwerken. Und das habe ich so ein bisschen vermisst, weil er doch dann sehr ins Hollywood-Kino überschwappt. Und ich hoffe, dass sein nächster Film, den er ja macht, er hat ja gerade Dokus gemacht, es kommt eine Beatles-Doku, kommt bald von ihm raus, auf Disney Plus. Und sehr zu empfehlen, sein letztes Werk ist die Dokumentation They Shall Not Grow Old über den Ersten Weltkrieg, nur um kurz dieses Peter Jackson-Thema abzuschließen.
Für mich alles sehr interessant tatsächlich. Und ja, also ich muss auch wirklich sagen, letztendlich, wie gesagt, ich bin hin und her gerissen, aber letztendlich überwiegen für mich doch auch auf der Justitia-Waage die positiven Eindrücke. Und deshalb kann ich nur dazu raten, sich den Film auszuleihen oder wer ist eigentlich bei allen gängigen Plattformen möglich, bei Amazon, bei Google Play und so weiter. Inklusive ist er leider im Moment nirgends. Allerdings, wer auch Interesse am Director's Cut hat mit 201 Minuten, der wird wahrscheinlich einfach zur DVD oder zur Blu-ray greifen müssen. Genau, und da kann man dann aber auch tatsächlich das angesprochene tolle Bonusmaterial genießen. Also sollte man das vielleicht einfach tun, so teuer sind die Dinger nicht mehr.
Kann ich sehr empfehlen und ja, kann man mal gucken, wie wir so schön sagen in unserem
Sollte man Gestus. Unbedingt mal gucken, genau wie unseren nächsten Film. Und ich werde da auch kurz mal als Godzilla-Fan die Ansprache halten und ich glaube, man kann Godzilla-Filme tatsächlich in verschiedene Kategorien einteilen. Also es gibt tatsächlich die etwas gehaltvolleren Godzilla-Filme, die leicht satirisch sind oder die tatsächlich eine Art Parabel über das moderne Leben darstellen. Der ursprüngliche Godzilla-Film, als er geschaffen wurde von Ishiro Honda, war eigentlich eine Reaktion darauf auf Hiroshima und Nagasaki und die verbreitete Angst in der japanischen Bevölkerung, die damals auch noch nicht reich war, also das Wirtschaftswunder hatte dort noch nicht stattgefunden, vor dieser nuklearen Zukunft. Was würde die alles bringen? Wie wird die in Zukunft als gemeingefährliches Monster über Japan oder der ganzen Welt hängen? Darum ging es im Original Godzilla. Und es gibt einige Filme aus der Originalreihe. Also wie gesagt, ich habe bisher auch nur die bis zu den 70ern gesehen, die sogenannte Showa-Ära. Es gibt dann auch noch zwei weitere Äras in den nächsten Jahren, die Heisei und die Millennium-Ära. Da habe ich noch nichts gesehen. Und innerhalb dieser Showa-Ära kann man auch sehen, gut, man hat das Nuklearproblem, man hat eine Satire auf Werbung und den Kampf um Einschaltquoten, man hat Artenschutz, man hat auch Bullying in einem Film, also ein kleiner Junge versucht sich gegen die anderen zu wehren, die ihn in der Schule malträtieren und nimmt dann Godzilla und die anderen Monster als Vorbild und ihm gelingt es dann quasi die Bullies in die Flucht zu schlagen. Auch ein sehr, sehr schöner Godzilla-Film, auch sehr ungewöhnlich. Und dann hat man aber halt natürlich auch einfach nur die, wo es einfach darum geht, okay, hier sind unsere Lieblingsmonster, Godzilla, Mothra, Mechagodzilla. Ja, und der Boxkampf beginnt. Und warum ich die, glaube ich, trotzdem irgendwie so vergnüglich fand, ist eben, weil sie relativ kurz sind, also 90 Minuten, und eben einfach so diese Liebe im Handwerk, die da drin steckt. Also auch die Practical Effects, wie gerade angesprochen. Das heißt, damit der tolle Typ im Gummi-Godzilla-Kostüm durch Tokio marschieren konnte, musste halt eine ganze Lawine von Leuten erstmal Tokio aufbauen. Und ich finde, diese liebevolle Arbeit, aus irgendeinem Grund spürt man das in diesen Filmen, die wahnsinnig farbenfroh sind und liebevoll gemacht. Und irgendwann kennt man auch diese Monster und man kennt ihre Charaktereigenschaften. Also man merkt dann irgendwann auch, was triggert sie, wie reagieren sie, wann, aus welchem Grund. Und so gewinnt man sie dann irgendwann lieb, obwohl sich Godzilla dann halt eben irgendwann auch vom furchteinflößenden Monster hin zum Kuscheltier wandelt. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Aber trotzdem war es für mich ein sehr vergnüglicher Ritt. Shin Godzilla hat mich von Anfang an interessiert, weil das 2016 der erste Godzilla-Film seit 12 Jahren war, was ein relativ langer Abstand ist im asiatischen Kino. Und ich dachte, ich mute dir diesen Film zu, weil ich ihn sehr gelungen finde und weil ich jetzt doch nicht unbedingt mit dem Film anfangen wollte, wo Godzilla von Außerirdischen entführt wird, dann aber netterweise von denen auch wieder zurückgebracht wird.
Na siehste, kurzes Ausleihgeschäft gemacht, ne? Wir brauchen dieses Ding auch mal.
Ja.
Nee, Tatsache muss ich einen Dank aussprechen für dieses Doppel, weil ich wirklich positiv überrascht wurde von Shin Godzilla. Also ein Film, den ich, wie hoffentlich ihr alle anderen auch, bei Amazon Prime geguckt habe oder wie ihr hoffentlich noch gucken werdet. Auch in der deutschen Synchronisation, die da auch nur verfügbar ist, aber Es war ein Fest. Ich habe den heute geguckt, während wir aufzeichnen, oder kurz bevor wir aufgezeichnet haben, oder hier jetzt aufzeichnen, je nachdem, wie man es nimmt. Ist immer so ein bisschen komisch dann den Leuten, je nachdem, wie ihr es hört,
genau,
euch zu erklären, wann, wie hier Zeit funktioniert.
Eine temporale Verwerfung.
Genau, und ich bin auch echt positiv überrascht und begeistert von diesem Film und möchte gerne ein paar Worte dazu nachher noch verlieren.
Zuerst sage ich euch, worum es denn in Shin Godzilla geht. Und man kann wirklich sagen, man braucht eigentlich überhaupt keinerlei Vorwissen, was andere Godzilla-Filme betrifft. Man kann einfach nur diesen Film gucken. Das ist auch noch was Wichtiges. Also lasst euch von dieser irgendwie 60-jährigen Geschichte des Monsters nicht abschrecken. Guckt einfach den.
So ging es mir, muss ich ehrlich sagen, auch. Also ich hatte, als du dann erzählt hattest von diesen ganzen Filmen, die du da geguckt hast, wir sind ja im regen Kontakt, wir beide, und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, was ist das alles, diese 15 Filme, was auch immer, was da auf jemand auf einen zukommt. Und dann mit Shin Godzilla etwas präsentiert zu bekommen, das einen jemanden wirklich nochmal von der Pike auf mitnimmt und dass die sagen, so, alles andere, es ist ja tatsächlich auch ein Einzelfilm, also es gab nichts davor, nichts danach, also was jetzt in irgendeiner Reihe produziert wurde, sondern dieser Film steht ganz für sich und der greift sozusagen dieses Godzilla-Thema auch nochmal wirklich vom Bodensatz auf und das ist sehr schön, weil man braucht für diesen Film tatsächlich das geringste Vorwissen zu Godzilla.
Tatsächlich braucht man vielleicht eher ein bisschen Vorwissen, was das was politisches Geschehen auf der Welt betrifft innerhalb des letzten Jahrzehnts. Jedenfalls beginnt Shin Godzilla mit seltsamen Vorkommnissen in der Bucht von Tokio, denn dort gibt es eine große Eruption, die Tokio und ganz Japan aufrüttelt. Man sieht auch immer sehr schön im Film so Leute, die dort in der Nähe sind. Touristen fangen sofort an, mit den Handys zu filmen. Das Ganze wird ausgiebig von der modernen Gesellschaft dokumentiert und auf Social Media hochgeladen. Und diese Bilder erreichen dann eben auch die japanische Regierung und die sehen halt, okay, das Wasser dort in der Bucht beginnt zu brodeln und die Bucht färbt sich blutrot, mehr oder weniger. Und der Ministerpräsident Seiji Okochi weiß zuerst nicht richtig, wie er damit umgehen soll. Ist das eine Bedrohung? Ist das keine Bedrohung? Ist das ein Vulkanausbruch, wie Mitglieder seines Kabinetts sagen? Natürlich wird sofort eine Krisensitzung einberufen der Regierung und des Kabinetts. Eigentlich sind alle total perplex und halten es aber halt auch gut. Japan, Erdbebengebiet, Vulkanausbruch kann ja schon sein. Nur ein Kabinettssekretär, Rando Yaguchi, der hält es von Anfang an für etwas anderes. Der denkt sich, was, wenn das ein riesiges Lebewesen ist? Was, wenn das tatsächlich eine neue Form von Leben ist, die plötzlich mehr oder weniger aus dem Erdinnern nach oben dringt und jetzt auf dem besten Weg ist, uns platt zu machen? Eine Theorie, die von der Regierung erstmal komplett nicht ernst genommen wird, wie oft ja viele gute Ideen erstmal auf politischen Widerstand stoßen. Doch schon sehr bald zeigt die Auswertung von weiteren Aufnahmen, von Handyaufnahmen von Passanten dann, okay, das ist nicht nur Brodeln und Farbe, sondern da ist auch eine Art von Schwanz von einem Riesenmonster. Und dennoch, also Grund für eine weitere Krisensitzung, in der dann beschlossen wird, okay, ja, vielleicht ist es ja ein Riesenmonster, aber dieses Monster kann ja auf keinen Fall an Land gehen. Das ist ja komplett unwahrscheinlich. Dann ist es halt so ein Riesenfisch und dann haben wir halt ein bisschen Verwüstung in der Bucht. Aber das wird schon wieder aufs Meer zurückgehen. Das ist alles nicht so tragisch. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Monster geht natürlich an Land und man kann schon sagen, es ergießt sich zunächst in einer wie flüssige Lava. Es ergießt sich wie flüssige Lava über die Stadt, über den Hafenbezirk. Und man merkt, während dieses Monster sich so durch die Straßen ergießt, mit einem sehr grotesken Gesichtsausdruck auch, man weiß auch nicht, was ist das? Ist das ein wild gewordener Fisch? Ist das ein Reptil? Was zur Hölle ist dieses Ding? Beginnt es sich immer weiter zu entwickeln. Und natürlich hat auch längst das Militär eine Krisensitzung einberufen, ist aber auch, wirkt wie ein zahnloser Tiger, weil diese Militärs noch nie mit so etwas zu tun hatten. Dennoch kommt es eben zur Konfrontation und letztendlich flüchtet die Kreatur tatsächlich wieder zurück ins Meer. Also ist die Regierung erleichtert, gibt Entwarnung, in weiteren Sitzungen wird sich auf die Schulter geklopft, dass man eben Entwarnung geben kann. Und natürlich kehrt dieses Monstrum, das schon bald Godzilla getauft wird, sehr bald nach Tokio zurück. Es steht inzwischen auf zwei Beinen, hat Arme und einen doch sehr grinsenden Gesichtsausdruck und weg.
Naja.
Böse grinsend. Und
genau, danke.
Und wächst immer weiter. Und letztendlich die einzigen, die tatsächlich produktiv daran arbeiten, mit neuen Ansätzen dieses Monstrum zu besiegen, ist eben der Kabinettssekretär Jan Rando Yaguchi zusammen mit einer Taskforce, zusammengestellt aus Nerds und Pragmatisten aus allen möglichen Bereichen. Und die beginnen dann tatsächlich mögliche Mittel gegen dieses Wesen zu entwickeln, aber sie können auch nicht verhindern, dass Godzilla unglaublichen Schaden in Tokio anrichtet und dass auch die Welt Tokio schließlich vielleicht sogar abschreiben möchte, um Godzilla loszuwerden.
Also, ich muss lachen, weil ich muss mich an diesen Film erinnern. Es war ein so schönes Spektakel, weil wir, das ist irre gemacht, weil dieser Film Tatsache in den ersten Sequenzen, bis es dann sozusagen zu dieser neuen Evolutionsstufe von Godzilla kommt, eine reine Polizsatire ist. Das ist genial gemacht. Also wir haben Meeting auf Meeting. Und wir haben diesen Premierminister, der von allen Seiten befeuert wird mit, nein, das ist die richtige Sache. Das ist also, es wird so ein bisschen, wenn man das sagen darf, so ein bisschen Bürokratie und Demokratie vorgeführt, dass das sozusagen in großen Krisensituationen dass eine abrupte Entscheidung da natürlich nicht existieren kann, weil es natürlich erstmal hunderte von Gremien gibt. Und die schönste Szene ist, damit arbeitet dieser Film auch unglaublich gut, weil wir haben in jeder Sequenz und auch bei jeder neuen Figur immer einen Untertitel, der uns zeigt, wer diese Figur ist. Und auch bei jedem Meeting ein Untertitel Meeting für sonst was. Und
der siebte Rat des achten Zirkels des Militärs von Hickenhausen, keine Ahnung. Also,
ja. Und das beste Meeting war, da hat jemand gesagt, ach, wir brauchen eine Taskforce. Und dann nächste Einstellung ist, wie wir unten in der Beschreibung, wie wir vier Leute sehen, die gerade vom Tisch aufstehen, und dann steht drunter Meeting zur Abstimmung einer Taskforce sozusagen. Also damit ein Meeting gemacht wird, braucht es erstmal ein Meeting, das dir sagt, okay, wir machen ein Meeting darüber.
Genau, ganz genau.
Und das ist Bürokratie auf einem so unglaublich schönen satirischem Niveau dargestellt. Und natürlich haben wir mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, wofür Godzilla eigentlich steht, also für die Aufrüstung, für die atomare Aufrüstung, aber auch für die Gefahren, die Umweltgefahren, die wir haben mit Atomenergie, das haben wir transportiert auch in Shin Godzilla, weil es ist Tatsache irgendein Geneffekt, der bei irgendeinem Viech ausgelöst wurde, weil eben über die Jahre hin ziemlich konsequent Atommüll ins Meer geschüttet wurde und dann dieses Viech das irgendwie aufgesogen hat und die Fässer auch einfach verwest sind. Oder ich meine, da sind ja auch chemische Reaktionen stattgefunden, dass diese löchrig wurden und diese ganze chemische und diese ganze atomare Kraft in die Tiefsee gespielt wurde. Und dann entsteigt daraus Godzilla. Und wir haben damit die Konfrontation im Grunde eigentlich einer, in Anführungszeichen, Naturkatastrophe, die sehr, sehr hart ist, zugegeben. Also es ist nicht einfach nur ein Tsunami, den ja Tokio auch Fukushima erleiden musste vor 10 Jahren, war das nicht 2011?
Vor ziemlich genau 10 Jahren, ja.
Also diese Krise auch bewältigen musste, sondern hier haben wir Tatsache wirklich eine fleischgewordene Katastrophe, die man nicht so einfach besiegen kann, weil dieses modifizierte, ziemlich cool aussehende Viech, was dann als zweite Evolutionsstufe aus dem Wasser schreitet, sehr, sehr schwer zu besiegen ist und wirklich Meeting an Meeting versucht wird, wie man das biologisch lösen kann. Und da merkt man auch, dass viele der Wissenschaftler, das finde ich tolle Sätze, weil sie sagen ganz oft, hiermit haben wir eine gottgleiche Evolutionsstufe, mit der wir Menschen einfach nicht fertig werden. Und damit wieder auch diese Philosophie des Prometheus, also wir überschreiten im Grunde unsere Fähigkeit, indem wir ständig nur zu Gott werden wollen, mit unseren Erfindungen, mit unseren Energie, Erfindungen, die wir machen, um diese Welt effizienter zu machen. Also es ist ja, also Atomenergie ist ja reines effizienter machen von hyperaktivem Leben auf dieser Erde. Und dafür bekommen sie dann die Quittung durch Godzilla. Und das ist, finde ich viel philosophisch auch ein wunderschöner Film, weil er eben genau das zeigt.
Und das hat der Originalfilm damals tatsächlich auch gezeigt, ne, als Reaktion auf Hiroshima und Nagasaki. Und natürlich ist dieser Film eindeutig eine Reaktion auf Fukushima, auf die Fukushima-Katastrophe, wo sich auch das Desaster über Tage hingezogen hat und im öffentlichen Bewusstsein in Japan im Gedächtnis geblieben ist, wie träge, wie langsam die Regierung da reagiert hat und wie langsam auch die Informationen geflossen sind. Und deshalb ist Shin Godzilla auch diese krasse, wunderbare Mischung einerseits mit unglaublichem Spaß und mit einem wundervollen neuen Godzilla, der sich nachts lila färbt und mit lila Energiestrahlen die angreifenden Militärs aus der Luft holt. Ein wundervolles, wunderschönes Bild. Und auf der anderen Seite haben wir halt tatsächlich den Regisseur Hideaki Anno als großartigen Beobachter der japanischen Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man sich noch mehr auseinandersetzen würde mit der Politik dort und mit den ganzen bürokratischen Strukturen, von denen Deutschland ja auch genug hat, dann glaube ich, könnte man diesem Film sogar noch mehr abgewinnen. Und ich war wirklich sehr perplex, als ich den wann habe ich den zum ersten Mal gesehen? Im März oder so. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich wirklich sehr perplex, wie es mich eben nicht nur an Fukushima erinnert hat, sondern tatsächlich auch an den Beginn der Corona-Krise. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen verstört, weil auch hier eine Bedrohung, man hat sie seit 100 Jahren in der Form nicht gesehen oder vielleicht noch nie in der Form gesehen. Und dann ist die Frage, wie reagiert man? Das hat mich auch erinnert an das Buch von Bob Woodward über die Trump-Regierung, wie die Trump-Regierung auf Corona reagiert hat oder nicht reagiert hat am Anfang und die schlimmen Folgen, die daraus hervorgingen. Und halt auch so diese Warnungen, die in den Wind geschossen werden und stattdessen einfach so diese Maschinerie am Laufen gehalten wird. Und das fängt dieser Film auch wahnsinnig toll ein, zugleich mit einem unglaublich sympathischen Hauptcast, muss man auch sagen.
Unbedingt, unbedingt. Also alle Schauspieler und Schauspielerinnen, die hier ihr Bestes geben, geben Tatsache auch ihr Bestes. Es macht Spaß, bis ins kleinste Detail gut besetzt und diese politischen Funktionen, die da manche innehaben, die auch nicht aufhören, selbst wenn die halbe Stadt futsch ist, selbst wenn Millionen von Menschen tot sind, heißt es trotzdem, okay, wenn alles vorbei ist, bin ich dein Generalsekretär. Also wir arbeiten immer noch auf einem wirklich, wo man denkt, manchmal so, also abartigem Niveau von Politik. Das, finde ich, trifft dieser Film ungemein und unglaublich gut und unglaublich schön, und du sagst es, also ich finde auch die Action, die wir in diesem Film haben, eben durch Godzilla, der eigentlich quasi alles zerstört, was ihm in den Weg kommt, da muss ich sagen, das ist Action, die ist auch schön animiert, die ist gut gemacht und die ist auch nicht zu drüber, weil man kann das in der diegetischen Welt des Films, kann man ganz klar sagen, okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es so passiert und mein Gott, das ist ein atomares Viech, ja, das darf Laserstrahlen schießen, genau. Warum nicht?
Das ist so krass, weil ich fand diesen Film, gerade für einen Godzilla-Film, erschreckend glaubwürdig, muss ich wirklich sagen.
Und das, unbedingt. Und es kommt gerade deswegen, weil eben dieses politische Thema von Hideaki Anno so herausgenommen wird und weil wir eben überwiegend sehr realistisch angehauchte Gespräche haben. Aber ich muss auch sagen, die Kameraperspektiven, die mir dieser Film manchmal zeigt, der Schnitt in diesem Film, wunderschön, richtig gut, es passt zu dieser Atmosphäre. Also hier wird uns eine Welt aufgebaut, die Tatsache ziemlich nah ist an der heutigen Welt und es fehlt nur noch, dass plötzlich ein Godzilla aus dem Meer steigt und über Tokio herzieht. So ist dieser Film aufgebaut und das ist unglaublich schön und deswegen muss ich auch dich fragen, du hast diesen Godzilla vs. King Kong gesehen, also wir haben hier ja im Grunde eigentlich eine Figur, eine Metapher für atomare Katastrophe oder generell für Klimakatastrophe, für Naturkatastrophe und wie wir es hier haben bei Shin Godzilla aufgearbeitet, satirisch ernsthaft.
Ich glaube, beides geht. Und gleichzeitig würde ich sagen, sogar mit, das Kunststück ist, dass es sehr ernsthaft und satirisch ist, aber gleichzeitig auch mit wunderbarer, leichter Hand geführt. Also mit einem wunderbaren Gespür für Timing. Und auch so, dass man halt auch nicht überfrachtet wird, obwohl diese ganzen Abläufe auf einen einprasseln. Und das ist so diese leichte Hand, diese leichte Führung von diesem Thema Godzilla in den guten wie in den schlechten Godzillas von den älteren, die ich gesehen habe. Das finde ich für mich besonders attraktiv an diesem Franchise, an diesen asiatischen Filmen. Und das ist etwas, das hat dieses amerikanische neue Monsterverse mit Godzilla und King of the Monsters und eben jetzt auch Godzilla gegen Kong, der immer noch der beste war von diesen drei Godzilla-Filmen, muss ich sagen, die haben das nicht drauf. Das ist immer zu bedeutungsschwanger auf einer oberflächlich emotionalen Ebene. Also sie versuchen dann immer noch so Narrative von nicht besonders originellen Hauptfiguren zu erzählen, die letztendlich einfach gar nicht notwendig sind, wenn man diesen Kreaturen die notwendige Glaubwürdigkeit und Schwere verleiht und gleichzeitig aber, wie man sie präsentiert, dabei eine leichte Hand behält. Das ist so der Schlüssel, um Godzilla gut zu machen. Und das haben die Asiaten einfach drauf aus dem FF und dieser Film beweist es auch wieder. Und das hat kein amerikanischer Godzilla-Film bisher geschafft.
Das ist das, was ich dich fragen wollte. Ich meine, wir haben ja hier eben diese Metapher und und dieses Gehaltvolle, wie ich ja gesagt habe, mal auch in Bezug auf, wir hatten ja mal unsere große Diskussion über The Rock, über Action und Actionfilme und gehaltvolle Action. Und ich habe diese anderen Filme nicht gesehen, aber ich habe da die Angst vor, dass ich, wie gesagt, bloß reines Transformers-Gemetzel bekomme und eben nicht das, was mir halt Shin Godzilla gibt. Gute Action, aber auch mit einer unglaublich tollen Art von Gesellschaftskritik und von Zeitkritik. Und da frage ich dich jetzt, und du hast es ja schon gesagt eigentlich, da sind diese Filme Tatsache dann doch besser, weil sie einfach sagen, okay, wir bleiben dem treu von dem, was eigentlich Godzilla bedeutet. Ja. Und da muss ich sagen, deswegen ist dieser Film auch, oder deswegen funktioniert das ein bisschen besser als King Kong, weil King Kong Tatsache dieses Kolonialismus eher, diesen Kolonialismus so ein bisschen, im Grunde eigentlich gar nicht mal karikiert, weil es ist Tatsache so, dass weiße Männer auf eine Insel kommen und dort ein Riesentier, mit dem sie, also etwas wieder, also sich irgendwas nehmen, was sie eigentlich gar nicht, also Godzilla lebt da eigentlich glücklich in seinem Territorium und sie schnappen sich dieses Viech bloß, um daraus Geld zu machen und im Nachhinein bekommen sie dafür die Quittung durch ein paar zerstörte Gebäude in New York. Aber im Grunde besiegen sie dieses Tier. Und das Schöne bei Godzilla ist, sie besiegen ja Godzilla nicht, sondern sie schaffen es über Umwege, ihn in Schach zu halten.
Und das zieht sich auch durch die ganzen 60 Jahre. Also es gibt einfach keinen Sieg gegen Godzilla. Und das macht ihn auch so beeindruckend.
Und wo dann auch der letzte Satz oder ein Satz, den dann die Hauptfigur spricht, ist sehr, sehr gut, wir werden mit Godzilla leben müssen. Und das ist das, wofür das steht. Wir werden mit mit unseren atomaren Fehlschritten in dieser Welt leben müssen.
Moment,
wir werden Klimakatastrophen leben müssen.
Im Moment ein oft gesprochener Satz in der Tagespolitik. Wir werden mit Corona leben müssen. Die Parallele unbedingt. Ist erschreckend.
Ja, und deswegen ist dieser Film Tatsache ein Film, der mich deswegen auch gut zurückgelassen hat, weil ich einfach sage, das ist unglaublich gut, das ist unglaublich schön und es ist on point. Dieser Film funktioniert einfach und er kam zur rechten Zeit.
Und ich würde tatsächlich allen, die so den gehaltvolleren Godzilla erleben möchten, den würde ich wirklich von den amerikanischen Filmen abraten. Und den allerersten Godzilla kann ich sehr ans Herz legen aus dem Jahr 1954.
Ach so, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe doch einen Godzilla-Film, und zwar den von Roland Emmerich.
Ah, okay, ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Da gehen die Meinungen anscheinend auch sehr auseinander.
Ja, ich habe, also das war wieder so ein Ding mit 20.15 Uhr irgendwo mal auf ProSieben, als ich jünger war. Und er ließ mich jetzt auch nicht sonderlich doll zurück, nur wusste ich dann, okay, das ist da, also das war, glaube ich, auch die erste amerikanische Verfilmung, meine ich, genau. Dass die von Roland Emmerich kam und auch ja ein riesen Action-Spektakel war. Aber das Gute ist, oder um auch nochmal so ein bisschen diese amerikanische Erzählweise, also wir kennen ja auch alle Independence Day. Und Independence Day ist dann, finde ich immer, also da, wo es für mich aufhört bei Independence Day ist, wenn der Präsident sagt, okay, jetzt steige ich auch in dieses Flugzeug und jetzt kämpfe ich mit meinem Riesenpatriotismus, ne, mit meinen breiten Schultern kämpfe jetzt.
Zwischen den Zähnen steige ich in den Kampfflieger.
Genau so. Und das haben wir bei Shin Godzilla überhaupt nicht, sondern wir haben hier das Kollektiv der Regierung, die ja kläglich auch irgendwo scheitert. Absolut. Und es dann, also es ist Tatsache keine Einzelleistung und das ist, und auch kein wirklicher Patriotismus, der dieses Monster besiegt, sondern Tatsache, dass die Vereinten Nationen sagen, okay, wir werfen eine Atombombe auf Tokio, das machen wir, um dieses Viech irgendwie in Schach zu halten, was vermutlich auch nicht geklappt hätte, weil wie willst du Feuer mit Feuer bekämpfen?
Ganz genau.
Ich meine, das ist ein Atomtier und dann haben wir natürlich einfach Leute, die sagen, nee, weil wenn da eine Atombombe drauf fällt, sind wir tot. Also da ist auch dieser Überlebensgeist eher dabei. Und bei amerikanischen Filmen ist es dann überwiegend, hier geht's nicht um mich, sondern hier geht's um mein ach so schönes Land, was ich jetzt retten muss. Und deswegen steige ich als US-Präsident in einen Flieger, weil ich ja mal irgendwann mal Fliegerpilot war und besiege alleine ein Riesenraumschiff. Und da muss ich sagen, das macht halt Shin Godzilla nicht, sondern Shin Godzilla bleibt erschreckend naturalistisch und erschreckend realistisch in seiner Welt. Und das ist unglaublich, das ist wundervoll.
Und eben, der Original-Godzilla-Film von 1954 ist sehr zu empfehlen. Ich finde auch den ersten King Kong gegen Godzilla tatsächlich gut von 1962. Das ist auch sehr satirisch. Da geht es darum, dass quasi zwei konkurrierende Fernsehsender diese Monster in ihre Gewalt bringen. Also der eine schnappt sich King Kong, der andere schnappt sich Godzilla und dann lassen sie aufeinander los, nur um die Jagd nach Einschaltquoten zu unterfüttern und um mehr Werbung verkaufen zu können oder Artikel verkaufen zu können. Also ganz klar auch eine Kritik an der immer stärker aufkommenden Konsumgesellschaft in Asien zur Zeit des Wirtschaftswunders. Das ist sehr sehenswert. Aber natürlich eben gibt es dann halt auch sowas wie Invasion of Astro Monster, wo dann tatsächlich einfach die Außerirdischen kommen. Aber wo man trotzdem irgendwie Spaß haben kann, weil man merkt, es ist so liebevoll gemacht und es ist so farbenfroh und immer, fast immer ist die Besetzung, wie auch bei Shin Godzilla, ist wirklich gelungen und die Figuren zeigen Humor und nehmen sich selbst nicht so ernst, sind aber trotzdem im Geschehen drin. Deshalb finde ich dieses Franchise in seiner ursprünglichen Form, aber vor allem Shin Godzilla, wahnsinnig empfehlenswert. Guckt den bitte auf Prime Video, wenn ihr Lust habt. Ihr werdet es nicht bereuen.
Ein absoluter Geheimtipp, auch für mich. Danke, Ralf, dass du, danke mir selber, dass ich diese Wette verloren habe. Danke, Frankreich, oder danke, Kylian Mbappé, dass er diesen Elfmeter doch etwas zu lasch geschossen hat.
Ja, der Rest von Frankreich wird das vielleicht anders sehen, aber wir freuen uns sehr.
Ihr Lieben, das war mal wieder ein Aufeinandertreffen, sage ich jetzt
das
mal,
war
von
die
uns beiden.
Monsterschlacht.
Genau, die doch recht milde verlaufen ist, weil wir uns wirklich mit zwei unglaublich sehenswerten Filmen gegenübergestellt sahen und ihr hoffentlich euch jetzt auch diesen Film gegenübergestellt seht. Gesprochen haben wir über King Kong aus dem Jahr 2005 von Peter Jackson und über Shin Godzilla aus dem Jahr 2016 von Hideaki Anno. Gebt uns gern Bescheid, falls ihr diese Filme gesehen habt.
Ja, bitte, gerne.
Wo kann man das machen, Ralf?
Auf Instagram. Wir haben einen Instagram-Account, malgucken_filmpodcast. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Ich betreue diesen Account. Und ja, schreibt uns auch mal, wo ihr uns hört. Und empfehlt uns bitte gerne weiter.
Unbedingt. Wir wollen spreaden, wie man
so schön sagt. So wie Godzilla. Wir wollen wachsen, wachsen, bis wir selbst lila Laserstrahlen aus unserem Rücken schießen können.
Bleibt bunt. Vielen Dank.
Hey, was wisst ihr schon über die gute alte Zeit? Wenn ihr alle weiterhin so denkt, dann werdet ihr alle als Beute enden. Als Beute von Gojira.